Als Vorbereitung für die 21. Vorlesung empfehle ich Ihnen nochmal alle Definitionen der Integration durchzusehen. Was haben wir zuerst gemacht? Wir haben nicht negative Lambda-Treppenfunktionen betrachtet, für diese das Integral erklärt, anschließend Treppenfunktionen mit beliebigem Vorzeichen, geguckt, ob positiv und oder Negativteil endliches Integral haben. Positiv und Negativteil sind natürlich auch Treppenfunktionen. Und wenn einer der beiden Anteile ein endliches Integral hat, dann definiert man das Integral der Treppenfunktion in natürlicher Weise. Das Problem dabei war oder ist, wenn beide Teile Positiv- und Negativteil unendliches Integral haben, gut, dann kann man eben das Integral der Treppenfunktion selbst nicht erklären, dann ergibt sich ein undefinierter Ausdruck. Nach dem Integral für Treppenfunktionen haben wir das Integral allgemeiner messbarer Funktionen erklärt über Ober- und Unterintegral, beziehungsweise gefordert, wenn Ober- und Unterintegral gleich sind, dann ist die Funktion integrierbar. Summierbar, wenn der gemeinsame Wert von Ober- und Unterintegral eine reelle Zahl darstellt. Auf der Seite 301 oben steht ja das Prinzip der Integraldefinition nach Lebesgue, die Leitlinie. Wir schauen uns lambda-messbare Funktionen an, f und g, vom Maßraum x mit dem Maß lambda in die erweiterten reellen Zahlen. Wenn diese beiden Funktionen fast überall gleich sind, dann sollen sie, wenn man überhaupt integrieren kann, dasselbe Integral haben. Andersrum formuliert, unser Integralbegriff, genauer der von Lebesgue, der unterscheidet nicht zwischen Funktionen, die bis auf Nullmengen gleich sind. Die genaue Formulierung finden Sie in dem achten Teil von Satz 25.3, auf dem wir dann gleich zu sprechen kommen. Vorab, bevor wir uns genauer mit diesen Eigenschaften beschäftigen, im Satz 25.2 eine Liste von elementaren Eigenschaften des Integrals, die sich mehr oder weniger direkt aus der Definition des Integrals mithilfe von Ober- und Unterintegral ergeben. Gucken wir genau hin. Voraussetzung von Satz 25.2. Wir haben ein Maß auf der Trägermenge x, das Maß lambda, und zwei Funktionen f und g von x nach r quer, die lambda messbar sein sollen. Also ohne Messbarkeit braucht man gar nicht über das Integral zu reden. Die nullte Feststellung, ja, wir wollen zurück zu dem, was wir am Anfang gemacht haben, nämlich f sei eine lambda integrierbare Treppenfunktion. Das haben wir in Definition 25.2 erklärt. Am Anfang habe ich noch mal kurz erwähnt, wie das definiert ist. Man definiert erst das Integral für Treppenfunktionen größer gleich 0. Allgemeine Treppenfunktionen zerlegt man in Positiv- und Negativteil und guckt dann, was mit den Integralen von Positiv- und Negativteil passiert. Wenn sich was Vernünftiges ergibt, wenn also f Lambda integrierbar ist, eine Treppenfunktion, dann sind Ober- und Unterintegral gleich von f. Das heißt, der gemeinsame Wert von Ober- und Unterintegral, das steht in der vorletzten Zeile, ist dann natürlich auch gleich dem alten Integralwert aus Definition 25.2. Also Integrabilität einer Treppenfunktion ergibt Integrabilität im neuen Sinn, sprich Gleichheit von Ober- und Unterintegral, und der gemeinsame Wert von Ober- und Unterintegral ist auch das, was wir vorher als Integral der Treppenfunktion erklärt haben. In Rot unten auf der Seite nochmal notiert, eine integrierbare Treppenfunktion ist eben auch integrierbar im Sinne der neuen Definition. Dann die erste Aussage, die ein bisschen weitergeht. Man habe die Information, dass f kleiner gleich g ist, fast überall. Auf Seite 302 oben. Das impliziert Monotonieverhalten von Ober- und Unterintegral. Also Oberintegral von f, kleiner gleich Oberintegral von g und entsprechendes für das Unterintegral. Also Ober- und Unterintegral sind monoton im genannten Sinne. Die Aussage 2 ist eine Spezialisierung der ersten. Man nehme einfach als zweite Funktion die Funktion identisch 0, betrachte die messbare Funktion f, größer gleich 0, fast überall. Folgerung, Ober- und Unterintegral sind dann auch größer gleich 0. Aussage Nummer 3. Angenommen, das Oberintegral von f fällt endlich aus. Man hat das Oberintegral irgendwie ausgerechnet und gesehen, das ist eine endliche Zahl. Folgerung, nicht so überraschend, dann hat auch der Positivteil von f endliches Oberintegral. Und die Konsequenz, fx muss endlich sein in fast allen Punkten. Also die Idee bei 3, wenn fx plus unendlich ist, für sehr viele Punkte, also außerhalb von der Nullmenge, dann können Oberintegral von f und f plus keinen endlichen Wert haben. Die Nummer 4, Homogenität des Oberintegrals bezüglich Multiplikation mit nicht negativen Skalaren. Das Oberintegral von c mal f, c eine nicht negative reelle Zahl, also kleiner unendlich, ist gleich c mal Oberintegral von f selbst. Die Nummer 5 unten auf der Seite. Wenn die Summe der beiden Oberintegrale kein undefinierter Ausdruck ist, bedeutet, es darf nicht passieren, dass Oberintegral von f plus unendlich das Oberintegral von g minus unendlich. Also wenn das ausgeschlossen ist, wenn die Summe der beiden Oberintegrale eine endliche Zahl eine wohl definierte Zahl darstellt, dann, wie auf der Seite 303 oben festgestellt, ist das Oberintegral subadditiv. Gleich kann man nicht unbedingt schließen, aber es gilt zumindest, das Oberintegral der Summe wird nach oben beschränkt durch das Oberintegral von f plus das Oberintegral von g. Die Nummer 6, ja, wie ist der Zusammenhang zwischen Ober- und Unterintegral? Wenn man sich das Unterintegral von f anschaut, dann kann man das Oberintegral von minus f ausrechnen und von diesen Wert mit minus 1 multiplizieren. Und schließlich die Nummer 7, Unterintegral, wie der Name sagt oder nahelegt, ist immer kleiner oder gleich dem Oberintegral. Zum Beweis, ich habe dahinter geschrieben klar, ein paar Sachen kommen auf den Seiten 303, a und b, das überspringen wir zunächst mal, da gehen wir gleich zurück und gucken zunächst mal in den Satz mit der Nummer 3, nämlich Bedingungen dafür, wann man integrieren kann. Die erste Voraussetzung, wie immer, wir haben ein Maß auf der Menge x und zwei messbare Funktionen f und g von x nach r quer. Aussage 1, wenn f größer gleich 0 ist, Lambda fast überall. Dann folgt, f ist Lambda integrierbar, im Sinne von Ober- und Unterintegral sind gleich. Und das Integral von f über x bezüglich des Maßes Lambda ist auch eine Zahl in 0 unendlich. So, die beiden nächsten Seiten a und b, die stellen wir zuerst mal zurück und gehen auf die Seite 304, machen mit dem Teil 2 des Satzes weiter. Wenn f Lambda integrierbar ist, dann auch c mal f, für jede reelle Zahl c. Und es gilt das Übliche, den Skalar c darf man rausziehen. Die Konvention 0 mal unendlich ist 0, weil das Integral von f kann unendlich sein und c gleich 0 ist zugelassen. Und dann integriert man auf der linken Seite der Gleichung die Nullfunktion. Und da haben wir uns schon drüber unterhalten, das Integral der Nullfunktion sollte immer den Wert 0 ergeben. Dann in Verbesserung der Monotonie des Oberintegrals, nicht der Monotonie, Quatsch, der Subadditivität des Oberintegrals, bezüglich, ja, wenn man f plus g das Oberintegral ausrechnen will auf Seite 303 oben, da vermisst man die Gleichheit auf Seite 303 oben. Das hat man jetzt im Fall der Nummer 3 auf Seite 304, wenn f und g beide integrierbar sind. Wenn die Summe der beiden Integrale kein undefinierter Ausdruck ist, dann ist auch die Summe f plus g Lambda integrierbar und man hat das Übliche, also das Integral von f plus g ist das Integral von f plus Integral von g. Wenn man in der Kategorie der summierbaren Funktionen arbeitet, das heißt die Integrale sind reelle Zahlen, dann kann man sagen, wenn f und g summierbar sind, überträgt sich das auch auf die Summe. Die Nummer 4, f und g seien Lambda integrierbar mit f kleiner gleich g, fast überall, dann ist auch das Integral von f kleiner gleich dem Integral von g. Also auf Mengen mit Maß 0 darf auch durchaus f von x größer g von x gelten. Die Ungleichung f kleiner gleich g gilt außerhalb einer Nullmenge. Die Nummer 5. Die äquivalente Charakterisierung der Integrierbarkeit von f durch die Forderung, einer der beiden Anteile, f plus oder f minus, ist Lambda summierbar. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Definition des Integrals für Treppenfunktionen. Erinnern Sie sich daran, das Integral von irgendeiner Treppenfunktion konnten wir definieren, wenn wir wissen, entweder f plus oder f minus hat endliches Integral. Die Nummer 6 ist eine praktische Ungleichung, die Nummer 6 auf Seite 305. Für integrierbare Funktionen gilt das, was man von früher her kennt. Der Betrag des Integrals ist kleiner oder gleich dem Integral des Betrages. Also, da steht auch drin, mit f ist f-Betrag eine integrierbare Funktion. Das wird in der Nummer 7 nochmal verschärft. In der Nummer 7 steht, wenn f sogar summierbar ist, dann ist das gleichwertig damit, dass f-Betrag summierbar ist. Und das ist völlig verschieden zu dem, was wir früher mal über uneinige Integrale kennengelernt haben. Da war es so, uneinige Integrale können existieren. Aber wenn Sie den Betrag drum schreiben, dann muss es nicht mehr konvergent sein. Und hier, solange man in der Kategorie der summierbaren Funktionen arbeitet mit dem Lebesgue-Integral, ist die Summierbarkeit der Funktion äquivalent zur Summierbarkeit der Betragsfunktion. Die Nummer 8, nochmal ja in eine Verschärfung der Nummer 4 in einem gewissen Sinne. Nämlich man hat die Information, dass die beiden Funktionen gleich sind, bis auf eine Lebesgue'sche Nullmenge. Dann die äquivalente Beschreibung, f ist integrierbar oder sogar summierbar, genau dann, wenn g das ist. Und damit sind wir bei der Bemerkung zu Anfang, nämlich das Lebesgue-Integral unterscheidet nicht zwischen Funktionen, die bis auf eine Nullmenge gleich sind. Bevor wir uns mit diesem Satz beschäftigen, gehen wir nochmal zurück auf die Seiten 303 a und b, nämlich die Situation, die im ersten Satz beschrieben wurde, auf Seite 303 a. Da geht es um die Aussage 0 des vorigen Satzes, des Satzes 25.2. Die Aussage 0, wenn f eine Lambda integrierbare Treppenfunktion ist, dann sind Oberintegral und Unterintegral gleich. Also Standpunkt, das Integral für allgemeine messbare Funktionen ist wirklich eine Verallgemeinerung des Integrals, das wir vorher für Treppenfunktionen schon hatten. Und auf der Seite 303a wird das nochmal skizziert für einen speziellen Fall. Nämlich wir schauen uns die sehr spezielle Treppenfunktion an. Charakteristische Funktion einer messbaren Menge. Ja, dann gehen wir stur nach Definition vor. Das Unterintegral von f, diese Treppenfunktion, Das ist Supremum aller Treppenfunktionen Integrale, also Integral t d Lambda, t Treppenfunktion und die Forderung Treppenfunktion t kleiner gleich f, Lambda fast überall. Jetzt haben wir natürlich mit unserem f eine Treppenfunktion. Das heißt, wir dürfen in der Charakterisierung des Unterintegrals als Supremum die Treppenfunktion t gleich f wählen. Und da das Supremum davor steht, bekommen wir die Ungleichung in der Mitte der Seite. Das heißt, das Unterintegral von f ist größer oder gleich dem Treppenfunktionenintegral von f mit der Wahl t gleich f. Und das Treppenfunktionenintegral von f, das kennen wir, das ist einfach das Maß von a. Also Unterintegral von f größer oder gleich dem Treppenfunktionenintegral von f. Analog das Oberintegral von f, Infimum über alle Treppenfunktionenintegrale, die größer oder gleich f sind. Da wählen wir wieder als Treppenfunktion f und sehen, Infimum wird nach oben abgeschätzt durch das Treppenfunktionenintegral von f. Und das ist wiederum bei unserer Wahl von f das Maß der Menge a. Und damit haben wir die letzte Zeile von Seite 303a. Unterintegral der Treppenfunktion ist hier gleich Lambda a, im Allgemeinen dem Treppenfunktionenintegral von f. Und das wiederum ist gleich dem Oberintegral von f. Zusammengefasst, das nochmal betont, auch wenn es langweilig wird. Das Treppenfunktionenintegral einer Treppenfunktion ist gleich dem Integral im erweiterten Sinne und das bedeutet, Ober- und Unterintegral sind gleich, gleich dem gemeinsamen Wert Treppenfunktionenintegral. Gehen wir auf die Seite 303b. Da geht es um den Beweis der Aussage 5 von Satz 25.2. Und was haben wir da? Wir schauen uns zum Beweis von 5 Treppenfunktionen tf und tg an. In Klammern sind die Funktionen f und g angedeutet. Heißt, wir schauen uns Treppenfunktionen an relativ zu f bzw. g. Und die werden so gewählt, tf größer gleich f, tg größer gleich g. Wir wollen über das Oberintegral reden. Außerdem, nach Definition von Oberintegral für f und g, können wir tf und tg so wählen, dass die Oberintegrale bis auf ein Epsilon realisiert werden. Also, man wähle Treppenfunktionen tf und tg zu f und g, die eben dem Oberintegral der beiden Funktionen bis auf ein vorgegebenes Epsilon nahe kommen. Dann, als Treppenfunktion t, definieren wir tf plus tg. Mit Treppenfunktionen kann man so rechnen, die Summe von zwei Treppenfunktionen ist wieder eine Treppenfunktion und diese neue Treppenfunktion, die ist größer oder gleich f plus g. Das bedeutet, das Oberintegral von f plus g definiert als das Infimum aller Treppenfunktionenintegralen von Treppenfunktionen, die oberhalb von f plus g liegen, das Oberintegral von f plus g ist kleiner oder gleich dem Integral der Treppenfunktion t. Das heißt, die Ungleichung in der drittletzten Zeile der Seite 303b gilt. Und dann ziehen wir das Integral auseinander, benutzen die Definition von t, haben mit Gleichheit das Integral von tf plus das Integral von tg. Und ja, jetzt die Wahl von tf und tg ergibt die letzte Zeile. Das heißt, wir haben das Oberintegral von f plus g nach oben abgeschätzt durch das Oberintegral von f plus das Oberintegral von g plus 2 Epsilon. Epsilon ist beliebig. Anders gesagt, wir haben Subadditivität der Oberintegralbildung. Und mehr kann man an der Stelle auch nicht beweisen. Das, was mehr gilt, das steht im nächsten Satz. So, damit haben wir das diskutiert und können uns dem Satz 25.3 zuwenden mit seiner Liste von 8 Aussagen waren es insgesamt. Und wir schauen mal auf die Nummer 1, die Aussage mit der Nummer 1 aus dem Satz 25.3. Wir sind auf Seite 306 oben. Was haben wir für eine Situation in der Nummer 1? Da haben wir eine nicht negative lambda-messbare Funktion. Nicht negativ, das heißt fx größer gleich 0, für lambda fast alle x. Aber es ist nicht verboten, dass f den Wert plus unendlich annimmt. So ein f gucken wir uns an und zitieren die Definition 25.3, dritter Teil. Was müssen wir zeigen, um Lambda-Integrierbarkeit von f zu haben? Wir müssen zeigen, dass die Gleichheit mit der Nummer plus da gilt. Ober- und Unterintegral von f bezüglich Lambda sind gleich. Dann liefert die Definition 25.3 die Integrabilität von f. Da unterscheiden wir zwei Fälle. Nach Wahl von f ist es ja nicht verboten, dass der Wert plus unendlich auftaucht. Und Fall 1, der Wert taucht oft auf, heißt, das Lambda-Maß der Menge a, wo f von x unendlich ist, das Lambda-Maß davon ist positiv. F ist also auf einer großen Menge oder recht großen Menge plus unendlich. Diese Menge ist eine messbare Menge nach unserer Definition der Messbarkeit für Funktionen mit Werten auch in plus oder minus unendlich. Und dann definieren wir für natürliche Zahlen n die Funktion h, die sollte einen Index n haben, haben wir weggelassen. Das ist einfach n mal die charakteristische Funktion von a. Die Funktion h ist offensichtlich eine Lambda-Treppenfunktion und weil f größer gleich 0 ist, insgesamt auf der Menge a plus unendlich, ist h sicherlich kleiner gleich f. Dann Definition 25.3, zweiter Teil, Zitat, Definition des Unterintegrals. Wir haben eine Treppenfunktion unterhalb von f, also das Integral der Funktion h ist kleiner oder gleich per Definition dem Unterintegral von f. Damit ist die Ungleichung in der letzten Zeile bewiesen. Dann geht es weiter. Das Integral von h können wir ausrechnen. Steht auf der Seite 307 oben. Das Integral von h ist n mal lambda a. Und das ist kleiner gleich, wie wir wissen, dem Unterintegral von f. Jetzt lassen wir n gegen unendlich laufen. Lambda a ist positiv, also kriegen wir links plus unendlich. Und damit ist gezeigt, das Unterintegral von f in dem Fall ist dann auch plus unendlich. Fazit der Rechnung. Wenn unsere Funktion auf einer Menge mit positivem Maß den Wert unendlich annimmt, die Funktion insgesamt größer gleich 0 ist, dann ist das Unterintegral plus unendlich. Und da Oberintegral immer größer oder gleich dem Unterintegral ist, haben wir dann die Formel mit der Nummer plus auf der Seite 306 bewiesen. Ja, bleibt der Fall Seite 307 Mitte, Fall 2. Unsere Funktion wird unendlich höchstens auf einer Menge mit Maß 0. Dann geben wir uns irgendein t vor und schreiben die Menge der x, wo fx größer ist als 0, also die Menge der x, die zum Integral was beitragen, die schreiben wir bis auf eine Nullmenge als Vereinigung über n aus z ganzzahlig. Und dann gucken wir uns die x an, wo der Funktionswert fx zwischen t hoch n eingeschlossen und t hoch n plus 1 liegt. Diese Menge nennen wir an. Und das ist eine disjunkte Vereinigung. Die Gleichheit gilt bis auf Nullmengen, weil ja f auch unendlich werden kann. Aber jetzt in Fall 2 nur auf einer Menge mit Maß 0. Lambda a ist 0. Also die x, wo fx größer 0 ist, bis auf eine Nullmenge, als disjunkte Vereinigung der Mengen an geschrieben. Jetzt definieren wir Treppenfunktionen entsprechend auf der Seite 308. Die Treppenfunktion g. g von x ist t hoch n, wenn x in einem an liegt. Und ansonsten setzen wir g von x gleich 0. Das geht. Wir können das g auf ganze x definieren, weil die eindeutig definieren, weil die Vereinigung der an disjunkt ist. Wenn unser x in der Vereinigung drin liegt, dann liegt es in genau einem an. Dann setzen wir das gx gleich t hoch n. Wenn es nicht da drin ist, dann ist einfach g von x gleich 0. Folgerung g, so ist es gemacht, eine Treppenfunktion kleiner gleich f. Weil in an haben wir den Wert g von x gleich t hoch n und t hoch n ist aber kleiner gleich f von x nach Definition der Menge an. Also g Treppenfunktion kleiner gleich f impliziert die Ungleichung in der Mitte von Seite 308. Das Integral von g ist kleiner oder gleich dem Unterintegral von f. Dann wechseln wir von g zu der Treppenfunktion h, indem wir einmal mit t durchmultiplizieren. T auf Seite 307 Unterfall 2 ist irgendeine festgewählte Zahl größer 1. Also ist h auch eine Treppenfunktion. Jetzt gilt aber nach der Definition der Mengen, f ist kleiner gleich h fast überall. Und wie oben, ja, das Oberintegral von f ist dann kleiner gleich dem h-Integral. Dann zitieren wir den Satz 25.1. Rechenregeln für das Integral von Treppenfunktionen. Wir dürfen das t rausziehen. In der vorletzten Zeile steht, das Integral von h ist gleich dem Integral von Integral von g mal dem Faktor t. Und da haben wir ja oben schon das g-Integral diskutiert. Also die letzte Ungleichung sagt insgesamt Oberintegral von f kleiner oder gleich mit dem, was vorher gerechnet wurde, t mal Unterintegral von f. Ja, und dann sind wir fertig. Wir dürfen nämlich t jetzt von oben gegen 1 gehen lassen. Das Ergebnis ist dann insgesamt Oberintegral von f kleiner oder gleich Unterintegral. Damit müssen Ober- und Unterintegral gleich sein. Anders gesagt, f ist integrierbar. Und damit haben wir die Aussage verifiziert. Eine der wichtigen Aussagen, lambda-messbare Funktionen größer gleich 0 sind integrierbar. Gut, der Rest, das wird noch ziemlich langwierig, um nicht zu sagen auch langweilig. Den Rest der Aussagen, der Beweise, den können Sie im getippten Manuskript nachlesen, wenn Sie da Näheres wissen wollen. Als Übung, um mit den Begriffen Routine zu bekommen, ist es wahrscheinlich ganz gut, sich die Beweise mal anzuschauen. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben einen sehr allgemeinen Integralbegriff definiert für irgendwelche Maße auf irgendwelchen Räumen und messbare Funktionen auf diesen Räumen mit Werten in den erweiterten reellen Zahlen. In Analysis 1, da gab es den Integralbegriff für Regelfunktionen. Und was wir jetzt machen wollen, beginnt auf der Seite 309. Wir wollen zeigen, das Integral von Regelfunktionen, das wir früher definiert haben, ergibt das Integral bezüglich des Maßes L1. Andersrum formuliert, Regelfunktionen sind L1-Integrabel und das L1-Integral ist das altbekannte Regelintegral. Und die zweite Bemerkung, ja gut, wir haben jetzt mehr. Wir können mehr Funktionen L1 integrieren als früher. Das Beispiel haben wir schon diskutiert. Die charakteristische Funktion der rationalen Zahlen, das ist keine Regelfunktion, aber eine L1-integrierbare Funktion mit nicht einem besonders interessanten Resultat. Das Integral ist 0, eben weil die Funktion, die charakteristische Funktion der rationalen Zahlen L1 fast überall 0 ist. Wie ist der genaue Zusammenhang? Gucken Sie in den Satz 25.4. Teil 1. Wir starten von einem kompakten Intervall. AB, also die Grenzen seien eigentlich. Und wir nehmen eine Regelfunktion von früher. Regelfunktion bedeutet, die Funktion muss nicht stetig sein, aber es gibt möglicherweise Unstetigkeitsstellen, das sind alles Sprungstellen. Wenn das zu allgemein ist, dann ist es vielleicht hilfreich, denken Sie einfach an eine stetige Funktion auf dem Intervall AB. Und die Folgerung, wir integrieren ja im Moment über den ganzen Raum, deshalb ist die vorletzte Zeile die richtige Formulierung, die vorletzte Zeile auf Seite 309. Wenn wir eine solche Funktion multiplizieren mit der charakteristischen Funktion des kompakten Intervalls, das ist jetzt außerhalb von AB einfach durch 0 definiert, diese Funktion, die ist L1 messbar als unabdingbare Voraussetzung für Integrabilität. Wir können nur messbare Funktionen, wenn überhaupt, integrieren. Und Nummer 2. Es geht weiter, die Funktion ist nicht nur messbar, die ist auch nicht nur integrierbar, die ist sogar summierbar. Das heißt, das Integral bezüglich L1 ist endlich und das Integral über die ganze reelle Achse, charakteristische Funktion vom Intervall mal f, auszuführen bezüglich L1, das ist gleich dem alten Regelfunktionenintegral. Integral von a bis b, f von x, dx. Also unser neues Integral, das eindimensionale Lebesgue-Integral, fällt mit dem zusammen, wenn man sich auf Regelfunktionen beschränkt. Ja, Beweisskizze, Details vermutlich als Übungsaufgabe aufbereitet, das sehen wir noch. Starten wir von der Regelfunktion und benutzen einen sehr alten Satz und eine Folgerung daraus, nämlich eine Beschreibung von Regelfunktionen. Regelfunktionen sind genau die, die sich durch eine Folge von Funktionen phi n gleichmäßig approximieren lassen und diese phi n's, die da auftauchen, das waren spezielle Treppenfunktionen. Den Begriff der Treppenfunktion kennen wir jetzt. In einem sehr allgemeinen Sinn und spezielle Treppenfunktion heißt, auf Seite 311 steht's, da beziehen wir uns auf die Definition aus der Analysis 1, die Definition 12.1. Und hier ist es jetzt so, speziell bedeutet in unserer Lesart, wir betrachten nur Treppenfunktionen mit endlich vielen Werten. Bei uns war das hier so, Lambda-Treppenfunktionen dürfen abzählbar viele Werte haben. Hier bei der Konstruktion der phi n, da kommt man sogar zurecht mit endlich vielen Werten. Dann zeige mal das charakteristische Funktion vom kompakten Intervall, multipliziert mit diesen phi n's, dass das L1 messbar ist. Wenn das verifiziert ist, das ist keine große Aufgabe, da sollten Sie sich selbst mal dran versuchen. Was steht da? Charakteristische Funktion vom Intervall AB mit einer Treppenfunktion multipliziert, die nur endlich viele Werte hat. Da ist die L1-Messbarkeit der Funktion keine große Aktion. Und wenn man jetzt die gleichmäßige Konvergenz der phi n gegen f weiß, dann konvergieren die Produkte, charakteristische Funktion von AB, vorne dran multipliziert, auch gleichmäßig gegen die Funktion, charakteristische Funktion AB mal f. Und damit bekannte Aussagen über messbare Funktionen. Wir haben eine Folge von messbaren Funktionen, L1 messbar, die sogar gleichmäßig gegen eine Funktion konvergiert. Dann ist die Grenzfunktion, also charakteristische Funktion vom Intervall, mal f auch L1 messbar. Also haben wir gezeigt, unsere Regelfunktion f ergibt nach Fortsetzen durch 0 auf die ganze Achse eine L1 messbare Funktion mit Werten 0 außerhalb dieses Intervalls. Jetzt geht es zur Integrierbarkeit. Und da zitieren wir nochmal einen Satz aus der Analysis 1. Unten steht auf der Seite 311, wie man das Integral der Regelfunktion annähern kann. Nämlich, egal wie man Epsilon vorgibt, dann gibt es eine Zerlegung dazu in die Teilpunkte xk des Intervalls ab. In dem Intervall xk minus 1 bis xk gibt es einen Teilpunkt, das zk, sodass das Regelfunktionenintegral von f approximiert wird durch die entsprechende Riemannsche Summe. Bis auf das Epsilon und das Delta, ja, das Delta berechnet sich zum gegebenen Epsilon einfach als Schranke auf die Feinheit der Zerlegung von AB in die Teilpunkte xk. Das steht nochmal auf Seite 312 oben aufgeschrieben. Und das weitere Vorgehen auch nur angedeutet. Man wählt die Zwischenpunkte zk jetzt passend und konstruiert Treppenfunktionen mithilfe dieser Zwischenpunkte kleiner gleich f bzw. größer gleich f und bekommt dann das Unterintegral der Funktion, charakteristische Funktion vom Intervall mal f. Das Unterintegral definiert in der üblichen Weise wird jetzt nach unten abgeschätzt durch, ja, wenn man die Treppenfunktion durch passende Wahl der zk eingerichtet hat, also zk so gewählt, dass man das Minimum annähert von f auf dem entsprechenden Punkt. Das ist größer oder gleich, nach dem, was auf der letzten Seite 311 unten festgestellt wurde, größer oder gleich dem Regelfunktionenintegral minus Epsilon. Also das Unterintegral von f lässt sich mit Hilfe dieser Riemannschen Summen, wenn man die Riemannschen Summen interpretiert, als Integrale entsprechender Treppenfunktionen approximieren bis auf Epsilon und entsprechend das Oberintegral durch andere Wahl der Zwischenpunkte zk, das Oberintegral der Funktion f mal charakteristische Funktion des Intervalls, das Oberintegral bezüglich des Lebesgue-Maßes, das lässt sich nach oben abschätzen durch das Regelfunktionenintegral von f bis auf Epsilon. Also nochmal, die zks muss man in beiden Schritten entsprechend anpassen. Das geht mit Hilfe richtiger Wahl von zk, findet man einmal Treppenfunktionen kleiner gleich f und zum anderen Treppenfunktionen größer gleich f. Also das ist eine Skizze. Details seien Ihnen auch mal überlassen. Vielleicht als Übungsaufgabe kommt das noch zu zeigen, dass alle Schritte wirklich funktionieren. Und das Fazit, was man sich vielleicht stark vereinfacht merken sollte, kompaktes Intervall, f eine stetige Funktion auf dem kompakten Intervall. Dann setze man das f durch 0 auf die ganze Achse fort. Ergebnis der Fortsetzung. Die Fortsetzung ist L1 summierbar und das L1-Integral der Fortsetzung über die ganze Achse ist das Regelfunktionenintegral von dem Start f über das Intervall AB. Ja, dann lassen wir die Vorlesung ausklingen mit ein paar Notationen. Man möchte nicht immer über den ganzen Raum integrieren, sondern über eine Teilmenge und das geht mit dem Begriff der Einschränkung. Was ist gemeint in der Notationsfestlegung? Wir haben irgendein Maß auf irgendeine Menge x, das Maß Lambda, und wollen jetzt uns mit einer Teilmenge beschäftigen, entweder darüber integrieren oder sonst was machen. Das heißt, wir wählen, fixieren eine messbare Menge a. Dann zeigen Sie oder überzeugen Sie sich davon, die Funktion oder eine Funktion, die nur auf a definiert ist, das f mit Werten in r quer, die ist messbar bezüglich des Maßes lambda eingeschränkt auf a, genau dann, wenn die Funktion charakteristische Funktion von a mal f lambda messbar ist, bezogen auf ganz x. Also was ist gemeint? Wir haben eine Funktion f von einer gegebenen Menge a in die erweiterten reellen Zahlen. Dann schränken wir unser Maß ein auf die Menge a und die Feststellung ist, f ist messbar genau dann bezüglich dieses eingeschränkten Maßes, wenn die Fortsetzung von f durch 0 auf das ganze x messbar ist bezüglich des Ausgangsmaßes. Also Konsistenz der Begriffe. Entweder fixiert man den Begriff der Messbarkeit von f mithilfe des eingeschränkten Maßes oder man setzt f fort und bezeichnet dann f als messbar bezügllich lambda, wenn die Fortsetzung durch 0 das ist. Und wie man es macht, das ist ziemlich egal. Das ist gerade die Aufgabe, die da steht. Zeige die Äquivalenz dieser beiden Notationen. Gut, wenn man ein messbares f hat, was auf der Menge a definiert ist, Werte hat in r quer, dann definiert man das Integral, wenn es denn existiert, das ist ja nicht klar, von f über die Menge a als Integral über den ganzen Raum, über ganz x, der Funktion f mal charakteristische Funktion dieser Menge. Also nochmal unterstrichen, vorausgesetzt, das Integral auf der rechten Seite macht Sinn, es existiert. Und dann ist die rechte Seite eine vernünftige Definition für das Integral der Funktion f über die Menge a. Jetzt habe ich, glaube ich, sehr viel über eine Banalität geredet. Es geht einfach nur darum, Funktionen zu integrieren über Teilmengen, weil das andere mit der Fortsetzerei, was wir vorher gemacht haben, wenn man das immer mitschleppt, das ist sehr mühselig von der Notation. Einfach deshalb diese Abkürzung Integral von f über eine Menge a bezüglich des Maßes lambda mit der entsprechenden Fortsetzung durch die charakteristische Funktion, das im Hinterkopf haben und das alte Integral dann darauf anwenden. Ja, und mit dieser neuen Notation kann man den zweiten Teil des vorigen Satzes auch so hinschreiben. Links steht das Integral bezüglich L1 von f über die kompakte Menge. Vorher mussten wir das wieder mit der charakteristischen Funktion hinschreiben und über ganz R integrieren. Und der Satz sagt jetzt, wenn man eine Regelfunktion hat, also f aus R ab b, dann ist das Integral bezüglich L1 von f über die kompakte Menge ab gleich dem Regelfunktionenintegral von f über das Intervall ab mit der alten Schreibweise Integral von a bis b f von x dx. Und links für das Integral bezüglich L1, da haben wir jetzt keine Integrationsvariable hingeschrieben. Wer das will, der kann das auch gerne tun. Also die Notationen sind nicht standardisiert. Was allerdings klar sein sollte, solange man sich im allgemeinen Kontext bewegt, sollte man immer das Maß angeben, also das DL1. Nur für Regelfunktionen, wie diese Gleichung jetzt zeigt, da ist es völlig wurscht, was man hinschreibt. Da sind alle Integralbegriffe gleich. Man schreibt dann wie immer Integral von a bis b f von x dx.